Heute mit der Sendung Essen, die neue Religion? Vegetarisch, flexitarisch oder vegan? Auf Gluten und Laktose verzichten? Essen ist in gewissen Kreisen nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern Ausdruck eines Upper-Class-Lebensgefühls. Besseresser wissen, was gut für den eigenen Körper und vor allem fürs Ego ist. Natürlich auf Gluten und Laktose verzichten. Was die Nahrungsmittelindustrie gut findet. Es gibt inzwischen sogar Wasser, das als glutenfrei gepriesen wird. In gewissen Kreisen ist auch die Milch in Verruf geraten, obwohl es keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gibt, dass Milch schädlich ist. Was sind schon Fakten, wenn es um Glauben, um Ideologie, um Lifestyle geht? Birgit Augustin setzt sich in ihrem Essay kritisch mit dem intellektuellen Gewese um die Ernährung auseinander.
Gut essen. Glücklich leben.
Paleo. Power for life.
Meide Getreide. Raus aus der Schmerzfalle Gluten.
Wer heute eine halbwegs gut sortierte Buchhandlung betritt, kommt an Titeln dieser Art nicht vorbei. Von den Buchdeckeln unzähliger Ratgeber und Kochbücher strahlen dem verunsicherten Verbraucher Schauspieler, Fernsehköche und selbsternannte Ernährungsexperten entgegen. Sie verkünden oft diametral entgegengesetzte Lehren, aber sie alle reklamieren für sich, den Schlüssel zum Ess- und damit auch gleich noch zum Lebensglück gefunden zu haben. Denn Essen nur um den Hunger zu stillen, das war einmal.
Heute ist Essen viel mehr. Essen ist Ausdruck eines Lebensgefühls, ein Statement, das die eigene Individualität unterstreicht und ein Distinktionsmerkmal, über das man redet. Seht her, was ich esse. Ich treffe eine Wahl, vielleicht ethisch motiviert, die gut für meinen Körper ist, zumindest für die Psyche, auf jeden Fall fürs Ego. Und ich kann es mir leisten.
Schätzungen zufolge gehören in Deutschland mittlerweile mehr als 20 Millionen Menschen zu den sogenannten Besseressern. Sie ernähren sich vegetarisch oder vegan, meiden Laktose oder Gluten. Besseresser klingt nicht von ungefähr nach Besserwisser. Die meisten glauben, sich besser zu ernähren als der Rest der Bevölkerung. Sie sind Picky Eater, Prinzessinnen und Prinzen auf der Erbse, die angeblich nicht alles vertragen oder essen mögen, was ihnen an reichhaltigem Nahrungsangebot zur Verfügung steht, in einer Qualität und Menge, von der andere Generationen nur träumen konnten und worum uns sehr viele Menschen in anderen Weltregionen beneiden.
Es gibt Menschen, die tatsächlich nur ausgewählte Lebensmittel essen können, sonst werden sie krank. Menschen mit Zöliakie. Zöliakie ist eine chronische Erkrankung des Dünndarms, ausgelöst durch das Klebereiweiß Gluten. Das kommt in Weizen genauso vor wie in Roggen, Dinkel, Gerste und Hafer. Nach Schätzungen der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft sind in Deutschland 400.000 Menschen von dieser Autoimmunerkrankung betroffen. Weil der Darm entzündet ist, werden kaum Nährstoffe aufgenommen. Mangelerscheinungen können die Folge sein. Die Betroffenen leiden unter chronischen Bauchschmerzen, Durchfall, Eisenmangel, manchmal sogar unter Depressionen. Das Einzige, was gegen Zöliakie hilft, ist eine streng glutenfreie Ernährung. Für diese Menschen gibt es mittlerweile ein stattliches Sortiment glutenfreier Produkte. Brote, Kuchen, Nudeln, Kekse. Und zwar nicht nur in Spezialgeschäften, sondern in jedem Supermarkt. Der Marktanteil glutenfreier Lebensmittel steigt Jahr für Jahr, obwohl die Lebensmittel oft das Mehrfache des konventionellen Produktes kosten. Die Verbraucherzentralen warnen. Die Masse an glutenfreien Produkten und die auffällige Werbung suggeriere den Verbrauchern, und zwar auch jenen, die gar nicht an Zöliakie leiden, es handle sich bei glutenfrei um ein besonderes Qualitätsmerkmal. Das treibt zum Teil bizarre Blüten. Mittlerweile werden auch Hartkäse und ungefüllte Schokolade als glutenfrei angeboten. Obwohl Hartkäse von Natur aus kein Gluten enthält und reine Schokolade laut Kakaoverordnung kein Gluten enthalten darf. Selbst glutenfreies Wasser wurde schon gesichtet.
Das Image des besonders Gesunden haftet auch Produkten an, die mit Laktosefreiheit werben. Laktose ist ein natürlicher Bestandteil der Milch. Etwa jeder Siebte kann den Milchzucker schlecht oder gar nicht verdauen. Die Folge sind Blähungen, Völlegefühl oder Bauchgrimmen. Laktoseintoleranz ist allerdings keine Allergie und auch keine schwere Erkrankung wie die Zöliakie. Manche reagieren auf kleine Mengen, andere vertragen mehrere Gramm pro Tag. Laktosefreie Milch enthält in der Regel weniger als 0,1 Gramm Laktose pro 100 Gramm.
Laktosefrei ist allerdings kein gesetzlich geschützter Begriff. Die Hersteller haben sich bei der Namensgebung einiges ausgedacht. Frei von, minus L oder Lactosero ist auf den Packungen von Joghurt, Quark, Milch und Desserts zu lesen. So kreativ die Namensgebung, so wenig verpflichtend die Angabe des genauen Laktosegehaltes. Dennoch zieht die Marketingmasche. Im vergangenen Jahr, so hat die Gesellschaft für Konsumforschung ermittelt, sind in Deutschland laktosefreie Produkte im Wert von mehr als 213 Millionen Euro verkauft worden. An 9,4 Millionen Menschen, von denen noch nicht mal jeder Fünfte tatsächlich eine Laktoseunverträglichkeit hat.
Aber warum greifen die anderen, die Milch blähungsfrei verdauen, zu laktosefreien Produkten, die überdies meist teurer sind als die konventionellen? Silke Schwartau von der Hamburger Verbraucherzentrale vermutet, dass es daran liegt, dass frei von reiner und gesünder klingt, egal ob es sich nun um Gluten- oder Laktosefreiheit handelt. Die Verbraucher, oft verunsichert durch unzählige Lebensmittelskandale, haben den Eindruck, dass weniger irgendwie mehr ist.
Die Hersteller machen sich diese Unsicherheit zunutze. Mittlerweile werden auch Zwieback und Wurst als laktosefrei angepriesen, obwohl sich diese Produkte, außer im Preis, kaum von herkömmlichen Produkten unterscheiden. Auch laktosefreie Butter ist überflüssig. Schon das Originalprodukt enthält so wenig Laktose, dass mit Beschwerden nicht zu rechnen ist. Sicher ist auch, Menschen ohne Unverträglichkeit haben von laktosefreien Milchprodukten keinerlei gesundheitlichen Nutzen.
Aber nicht nur die Laktose, der Milchzucker, sondern die Milch als Ganzes ist in jüngster Zeit in Verruf geraten. Milchprodukte seien die Ursache für Nasennebenhöhlenentzündungen, Allergien und Verstopfungen, postuliert etwa der amerikanische Kardiologe und Bestsellerautor Dr. Alejandro Younger. Andere machen die Milch für Diabetes, Bluthochdruck und Krebs verantwortlich. Das Max-Rubner-Institut für Ernährung und Lebensmittel, ein Forschungsinstitut des Bundes, hält dagegen. Es gebe keine wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse, dass Milch diese Zivilisationskrankheiten auslöst. Die Karlsruher Wissenschaftler kamen nach Sichtung zahlreicher internationaler Studien zu dem Schluss, Milch und Milchprodukte senken sogar eher die Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was das Krebsrisiko angeht, nach aktueller Studienlage können Frauen Darmkrebs durch den Verzehr von Milchprodukten sogar vorbeugen. Nur Männer, die mehr als einen Liter Milch am Tag trinken, haben ein erhöhtes Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken.
Für Ernährungsmediziner wie Matthias Riedel stehen die positiven Aspekte weiter im Vordergrund. Milchprodukte tragen etwa zur Knochengesundheit bei. Sie enthalten viel Kalzium. Menschen, die in Sonnen- und Vitamin-D-armen Regionen Nordeuropas Milch gut vertrugen, argumentiert der Hamburger Ernährungsmediziner, hatten evolutionsgeschichtlich einen Vorteil. Sie lebten länger und konnten ihre Gene weitergeben.
Heutzutage geht es in unseren Breiten nicht mehr ums Überleben, sondern um Selbstoptimierung. Gesund sein ist längst Bürgerpflicht und der dynamische Körper das prestigeträchtige Statusobjekt des 21. Jahrhunderts. Wir zählen unsere Schritte, lassen unseren Schlafrhythmus von Fitness-Trackern protokollieren und nehmen nur noch ausgewählte Lebensmittel mit vermeintlicher Gesundheitswirkung zu uns.
Kaum ein Monat vergeht, ohne dass ein neues Superfood proklamiert wird. Goji-Beeren, Moringa-Pulver, Chia-Samen, Weizengras, Matcha, Grüntee. Superfoods werden als Quelle ewiger Jugend und immerwährender Gesundheit gepriesen, ungeachtet fehlender wissenschaftlicher Belege. Die Werbung mit einem überdurchschnittlichen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen ist unseriös. Bei Goji-Beeren etwa wird ein Vitamin-C-Gehalt von 4,5 Milligramm auf 30 Gramm Beeren angegeben. Eine Orange liefert 16 Mal so viel Vitamin C. Schlimmer noch, Ökotest hat im April diverse Superfoods getestet und festgestellt, dass sie teils massiv mit Pestiziden, Mineralöl und Cadmium belastet sind. Kein Wunder, werden die meisten von ihnen billig auf anderen Kontinenten eingekauft. Supertox statt Superfood.
Ernährungsmediziner raten stattdessen zu einer bunten Mischung heimischer Pilze, Nüsse und Gemüse. Denn auch die enthalten eine Reihe sekundärer Pflanzenstoffe, die sich positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Sie senken den Blutdruck, wirken entzündungshemmend und antibakteriell. Und ganz nebenbei, Heidelbeeren sind nicht nur frisch, sondern auch billiger als getrocknete Goji-Beeren aus China.
Aber sie sind nichts Besonderes. Dabei geht es den hochgezüchteten Individualisten genau darum. sich abzuheben von der Masse der Allesesser. Essen ist Lifestyle, und sein Essen auszustellen ist in den sozialen Netzwerken mittlerweile fester Bestandteil des Social Self-Marketings. Jeden Tag werden abertausende Essensfotos ins Netz gestellt. Unter dem Hashtag Food finden sich bei Instagram fast 130 Millionen Bilder. Das Phänomen hat mittlerweile sogar einen eigenen Namen: Food Porn. Praktisch, man muss nicht einmal kochen können, um sich als Feinschmecker in Szene zu setzen. Als Sahnehäubchen obendrauf die Botschaft über das eigene Ich. Ein Instagram-Foto von Quinoa-Salat mit Chia-Samen und Feta-Käse suggeriert einen bewussten Lebenswandel und lässt den ethisch motivierten Verzicht auf Fleisch erahnen.
Essen ist heutzutage fast immer auch eine Verzichtsdebatte. Weizen und Milch gelten quasi als Umweltgifte, die es zu meiden gilt. Wie gut, dass da ein Esstrend in den vergangenen Jahren zunehmend an Popularität gewinnt, der diese Grundnahrungsmittel im Rückgriff auf die Altsteinzeit, das Paläolithikum, vom Tisch räumt. Paleo. Und dabei einen schlanken Körper, reine Haut und geistige Fitness verspricht. Das Rezept: Essen wie die Jäger und Sammler seinerzeit. Fleisch, Fisch, Eier, Nüsse, Kräuter, Samen, Obst und Gemüse. Getreide und Milchprodukte dagegen sind verpönt, genauso Hülsenfrüchte, Käse und Zucker. Und natürlich Fertiggerichte und Aromastoffe. Denn, so die Ausgangsthese, der menschliche Körper sei vom aktuellen Speiseangebot überfordert, Magen und Darm noch an die Steinzeitkost gewöhnt, weshalb uns nur das bekomme, was schon unsere Vorfahren gegessen hätten.
In Deutschland gilt Nico Richter als Paleo-Pionier. Er betreibt einen eigenen Blog, den Monat für Monat mehr als 300.000 Interessierte besuchen, und schreibt Diät- und Rezeptbücher, die Power for Life versprechen. Seinen Lesern stellt er langfristig Glück und Gesundheit in Aussicht, wenn sie ihre Ernährung auf Paleo umstellen. Von Beruf ist der Mann Wirtschaftsingenieur. Als Beleg für die Wirksamkeit seiner Heilslehre gilt der gelungene Selbstversuch.
Als leuchtendes Vorbild vermarktet sich auch sein prominentester Gegenspieler, Attila Hildmann. Nur dass er eine komplett andere Essstrategie gewählt hat: Vegan for Fun oder Vegan for Fit heißen seine Kochbücher. Sie predigen den kompletten Verzicht auf Fleisch und andere tierische Produkte. Seine Geschichte handelt von 35 Kilogramm Übergewicht, das er durch vegane Ernährung verloren habe, und einem Vater, der am Herzinfarkt gestorben ist, zu hohe Cholesterinwerte durch übermäßigen Fleisch- und Wurstkonsum. Auch Attila Hildmann ist nicht vom ernährungsmedizinischen Fach, sondern hat Physik studiert. Das tut dem Erfolg keinen Abbruch. Kochshows, Talkrunden, Bücher, Motivationsprogramme, der Mann ist gefragt. Auch weil er dem Veganismus den etwas muffigen Geruch vom ökologisch und ethisch korrektem Essen zu nehmen sucht. Attila Hildmann trat in der Anfangszeit gerne oben ohne auf, um seinen muskulösen Bauch zu präsentieren. Vegan essen verspricht bei ihm vor allem Fitness und Gesundheit.
In veganen Lifestyle-Magazinen wird auch gern mal über die Selbstoptimierungsveganer gelästert. Noch mehr als Tierleid würden sie Übergewicht hassen, noch mehr Zeit als beim Mixen grüner Smoothies würden sie nur beim Sport verbringen. Veganern der ersten Stunde ist das ein Greuel. Sie ziehen aus ihrem Verzicht auf Tierprodukte moralisches Kapital.
Fakt ist, die vegane Ernährungsweise ist mittlerweile mitten in der Gesellschaft angekommen. Es gibt nicht nur eine eigene vegane Supermarktkette mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich und Tschechien. Vegane Produkte lassen sich mittlerweile sogar bei Aldi und Lidl im Regal finden. Selbst Profifußballer, Radsportler und Gewichtheber bekennen sich zum fleischfreien Lebensstil. Die Botschaft: Nicht mehr Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, sondern Gemüse, Nüsse und Getreide versprechen optimale Trainingsergebnisse. Der Deutsche Vegetarierbund schätzt, dass fast 8 Millionen Menschen in Deutschland Vegetarier sind. Die Zahl der Veganer liege bei etwa 900.000. Gesicherte Zahlen gibt es nicht, aber der Trend ist eindeutig: Es werden immer mehr.
Darauf hat auch die Lebensmittelwirtschaft reagiert. Längst gibt es eine schier unendliche Fülle vegetarischer und veganer Lebensmittel. Soja, Jägerragout, Veggie-Bratwurst, Tofu, Wiener, Hähnchenfleisch auf Pflanzenbasis. Tofu als solcher ist in der Minderheit. Die meisten fleischfreien Produkte kommen als Fleischersatz daher. Wie Salami oder wie Pfannengyros nennt etwa der Hersteller Heißler seine Produkte. Auch Wiesenhof und Rügenwalder Mühle bieten immer mehr vegetarische Produkte an. Natürlich neben dem klassischen Sortiment aus Hähnchen und Schweinefleisch.
Vegane Lebensmittel sind Nischenprodukte mit hohen Wachstumsraten. Deshalb werden auch Produkte mit dem Label vegan geadelt, an deren ursprünglicher Zusammensetzung sich überhaupt nichts geändert hat. Der Lebensmittelkonzern Unilever bietet mittlerweile eine vegane B-Zell an und man fragt sich, wie viel Tier wohl in seiner klassischen Pflanzenmargarine stecken mag. Oder ob es sich nur um einen durchsichtigen Versuch handelt, die wachsende vegane Klientel an sich zu binden. Da wirkt es schon fast erfrischend ehrlich, wenn die Firma Manna die in lachsrosa gehüllten Neapolitanerschnitten aus Österreich mit dem Spruch »Schon vegan, bevor man wusste, was das ist« bewirbt.
Vor 2 Jahren veröffentlichte die Hamburger Verbraucherzentrale einen Marktcheck zu veganen Lebensmitteln. Die Kritik seinerzeit: die Convenience-Produkte enthielten häufig zu viel Fett, Salz und Geschmacksverstärker. Bei manchen war die Herkunft der Zutaten nicht klar gekennzeichnet. Mittlerweile hat sich viel gebessert, loben die Verbraucherschützer. Doch der Shitstorm, der damals auf sie niederging, ist ihnen noch in bester Erinnerung. Wer vegan kritisiert, ist automatisch der Feind.
Veganismus ist eine hochemotionale Angelegenheit, vor allem bei denjenigen, die aus ethischen Gründen auf tierische Produkte verzichten. Ist es opportun, sich in ein Taxi mit Ledersitzen zu setzen? Strittig. Kann ich mit einem Partner liiert sein, der Fleisch isst? Die Gretchenfrage des modernen Veganers. Darf der Hund Fleisch aus der Dose kriegen, wenn ich selbst auf Schnitzel verzichte? Der Markt bietet mittlerweile vegetarisches Hunde- und Katzenfutter an, nährstoffoptimiert und nachhaltig.
Und was ist mit den eigenen Kindern? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rät Menschen, die sich vegan ernähren, dauerhaft Vitamin B12 einzunehmen und die Versorgung mit Nährstoffen regelmäßig von einem Arzt überprüfen zu lassen. Auch die Gefahr der Unterversorgung mit Omega-3-Fettsäuren, Mineralstoffen und Aminosäuren ist groß. Das gilt schon für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche umso mehr.
Der Deutsche Vegetarierbund sieht das anders. Es sei zwar wichtig, darauf zu achten, dass Kinder und Jugendliche ausreichend energiereiche Nahrung aufnehmen und ihren Bedarf an Calcium und Vitamin B12 im Zweifelsfalle durch Nahrungsergänzungsmittel decken. Aber er stellt heraus, eine vegetarische oder vegane Ernährung könne schon den Grundstein für eine gesundheitsfördernde Ernährungsweise legen. Weniger Diabetes, weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen seien zu erwarten.
Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte rät dagegen von einer veganen Ernährung der Kleinen ab. Selbst wenn die Eltern gut informiert sind über die Zusammensetzung ihrer Nahrung, ist es schwierig, dem Kind alle notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge zuzuführen. Immer wieder sehen Ärzte die Fälle, in denen es schiefgegangen ist. Blutarmut, Kleinwüchsigkeit, ein geschrumpftes Gehirn, Folgen eines dramatischen Vitamin-B12-Mangels.
Einig sind sich alle Experten aber darin, wir essen zu viel Fleisch. Das schadet unserer Gesundheit. Studien belegen mittlerweile, die höchste Lebenserwartung haben Menschen, die wenig Fleisch, dafür aber Milch, Eier und Fisch essen. Zusätzlich zu Gemüse, Obst, Getreide und Hülsenfrüchten. Das sei artgerecht, meint der Hamburger Ernährungsmediziner Matthias Riedl. Eine vegane Ernährung dagegen sei es nicht.
Massentierhaltung, wie wir sie noch immer praktizieren, ist ethisch nicht zu rechtfertigen. Die wachsende Zahl an Menschen, die sich fleischfrei ernähren wollen, ist auch ein Reflex auf den hemmungslosen Fleischkonsum der vergangenen Jahrzehnte. Das Problem ist nur, dass vegane Apologeten in quasi religiösem Fundamentalismus zumindest das Kindeswohl aus dem Blick verlieren.
Die Verbraucherzentralen plädieren für einen rationalen Zugang zum Thema. Sie fordern eine Kennzeichnungspflicht darüber, wie die Tiere gehalten werden. Von 0 für Bio bis 3 für tierquälerisches Enthornen oder Ringelschwanz abschneiden. Analog der Kennzeichnung unserer Frühstückseier, da hat es funktioniert. Eier mit einer 3 auf der Schale sind heute praktisch aus den Supermarktregalen verschwunden. Ob vegetarisch, paleo oder flexitarisch, letztlich muss jeder für sich entscheiden, was ihm gut tut. Viel spricht für eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse, mit Getreide und Hülsenfrüchten, aber auch mit Eiern, Milch und kleinen Mengen Fisch und Fleisch. Das wirkt wenig originell, aber so viel scheint klar. Dogmatische Ernährungslehren machen den Menschen nicht gesünder und vermutlich auch nicht glücklicher.
In der Reihe Das Forum hörten Sie »Essen – Die neue Religion«, ein Essay von Birgit Augustin, Redaktion Wolfgang Heinemann.